Hans Küng, ein Anwalt der kunstreichen Rede. Wird da ein Freund nach eigenen Maßen entworfen und Theologie in raschem Zugriff dreist von der Rhetorik in Dienst genommen? Ich denke, nein. Der Mann, der auch als Emeritus Deo Volente von sich sagen wird, num quam minus sum otiosus quam si otiosus sum, niemals bin ich weniger müßig, als wenn ich müßig bin, ist nicht zuletzt ein Meister der königlichen Kunst des Wechselgesprächs. Monologe unter Freunden sind ihm ärgerlich. Er möchte lieber etwas Neues erfahren, darum der lange Bericht am Anfang. Er möchte etwas Neues erfahren, als unentwegt selbst zu dozieren. Ein Causeur wie Fontane dachte übrigens ganz ähnlich. Die Maîtres Grand Parleurs hören zur Enttäuschung ihrer Besucher gern zu, sollen doch die Gäste den Affen tanzen lassen. Goethe schwieg oder verlor sich in Bagatellen, bisweilen so lange, dass es peinlich wurde. Und Thomas Mann tat es ihm eh nach. Er langweilte sich, wenn man ihn zitierte. Mag Schweigen auch unter Christen so hoch im Kurs stehen wie die Geheimnisbewahrung im Innern der Seele und der Verzicht auf Heiterkeit und fröhliches Lachen. Hans Küng fechten dergleichen schon von Ambrosius am Ende des 4. Jahrhunderts formulierten geistlichen Anstandsregeln nicht an. Schweigen mögen die Mönche, bramabasieren die Kanzelrhetoren, Befehlen erteilen die Beichtväter, unanfechtbare Wahrheiten verkünden die Oberhirten. Er liebt den Dialog. Die Rede von gleich zu gleich, gesellige Konversation und heiteres, schwebend leichtes Parlando. Gesprächskultur bestimmt die Szenerie auf der Waldhäuser Höhe. Mit den Herren Assistenten, mit Frau Eleonore Henn und Frau Sibylle Abt und allen freundlichen Mitarbeitern. Konversation also in platonischer oder ciceronianischer Weise. Ein Hauch von Florenz muss dabei sein, Cosimo und Lorenzo im Kreise der Freunde und von Paris natürlich, dem Quartier Latin, in dessen Cafés sich Madame und Monsieur Sartre und Simone de Beauvoir abends unter die Studenten einreiten. Es geht gesellig zu auf dem Berg, vom morgendlichen Teamgespräch bis zum Abend mit Gästen. Marianne Sauer und Hans Küng sind Freunde der Comitas Helvetica et Suevica, in deren Bannkreis Tiefsinn wenig gilt. Freundliches Kommunizieren, habermasisch herrschaftsfrei, umso mehr. Tagtäglicher Dialog und Mahlgemeinschaft sind an die Stelle von monologisierenden Grübeleien in der Zelle getreten. Luther in Tübingen hat einem spanisch-römischen Ignatius den Garaus gemacht. Es ist ja ein stummer Mensch gegen einen Redenden, schier als ein halbtoter Mensch zu achten, heißt es in der Vorrede auf dem Zeiter. Und kein kräftiger und edler Werk am Menschen ist, denn Reden. Sinnte mal der Mensch durch Reden von anderen am meisten geschieden wird, mehr denn durch die Gestalt. So ist 400 Jahre vor Fontane die menschliche Rede am intensivsten gepriesen worden. Sie alle wissen, ich habe es oft zitiert. Fontane überbietet es dann ein klein wenig, indem der alte Stechlin sagt, der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er redet. Also ist, wer am meisten redet, am reinsten Mensch. Also Luther. Luther, die Rede feiernd als Hausgott im Hause Küng und nicht eher Erasmus, der Friedensfreund, der in den Opera Omnia unseres Fundamentaltheologen und Ökumenikers, da steht ja doch Ökumenikers wieder, Ökumenikers so gern als wahrer, ja eigentlicher Reformator und Vertreter des dritten Wegs auf den Schild gehoben wird? Nein, vielleicht doch nicht, dachte ich, als ich bei der Vorbereitung dieser Abschiedsrede von Guido Kisch eingewiesen in den Briefen des Humanisten auf antijudaische Formulierungen stieß, die es selbst mit Luthers rabiater Feindschaft gegen alles, was hebräisch war, aufnehmen können. Dieses Gesindel, so Erasmus, wird erst Deutschland und dann den übrigen Erdkreis überschwemmen. Es gibt nichts Feindlicheres und Gefährlicheres für Christi Lehre als diese Pest. In Italien sind viele Juden, in Spanien kaum Christen. Ich fürchte, dass unter diesen Umständen jene einst schon unterdrückte Pest wieder ihr Haupt erheben könnte. Auch sollte die christliche Kirche nicht so großen Wert auf das Alte Testament legen. Das sind Sätze, die, wenn ich recht sehe, von Hans Küngli zitiert worden sind. Sätze, die er vielleicht wirklich nicht kennt, sodass er sich beim Abschied des solonischen Diktums erfreuen darf: Ich werde älter und lerne unermüdlich dazu. Sätze, die ihn bekümmern müssen. Denn, meine Damen und Herren, wenn Ahne das Jüdische im Christentum herausgearbeitet hat, konzentriert im Juden Jesus, dessen Nachfahren ermordet worden sind zu Millionen, dann ist es Hans Küng. In konsequenter Absage an eine Tradition, die selbst in finstersten Zeiten deutsche Christen protestantischer Prägung so wenig wie katholische Oberhirten in Frage gestellt haben. Noch anno 1941, die Deportationen hatten längst begonnen, ließ Freiburgs Erzbischof Konrad Gröber die Gläubigen in seiner Diözese wissen, dass Jesu Tod der unausgesetzten Wühlarbeit der Pharisäer und Schriftgelehrten und der so leicht zu beeinflussenden Menge zu verdanken sei. Juden als Christi-Erz- und Todfeinde, Juden mit ihrer Weltherrschaftsbegier, Juden, die Widersacher des Herrn in Saecula Saeculorum. Über Jerusalem, so Erzbischof Konrad Gröber, gilt der wahnsinnige, aber wahrsagende Selbstfluch der Juden: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der Fluch hat sich erfüllt bis auf den heute laufenden Tag. Geschrieben in Deutschland einem Regime zuliebe, das alles auszurotten suchte, was, und sei es von fern, an das Vermächtnis des Juden Jesus erinnerte. An ihn, an Paulus oder an Petrus, den Inbegriff eines erzsympathischen Homo Fallibilis. Petrus, ein Clown, dessen Erben, wie Heinrich Böll nachdrücklich betont, unter anderem aus Bergamo stammen. Ein Fischer, der, was er auch tat, alles falsch gemacht hat. Petrus, der Milis Gloriosus, so hat ihn Hans Blumenberg in seinem Traktat Matthäus Passion beschrieben. Petrus, der Versager, Petrus, der Jud. Ich würde gern noch einmal im Studium Generale ein Gespräch mit Hans Küng über jenen ersten Papst führen, der als Harlekin aus Israels Haus von seiner Kirche allen Huldigungen zum Trotz nie in seiner Wesenheit verstanden worden ist, im ständigen zu spät kommen der Prahlerei und den falschen Einschätzungen von Situationen, die ihn alles in allem gleichwohl so von Herzen liebenswert machen. Liebenswerter zumindest als Paulus. Da freilich würde Hans Küng nachdrücklich Einspruch erheben: Diese poetische Lizenz führt nun doch zu weit. Der Intellektuelle, der als geistig weit überlegener Petrus ins Angesicht widersteht, ist unantastbar für ihn. Scharf umrissen und so einzigartig wie alle Gestalten in Küngs Riesenwerk sind, genau fixiert und im konkreten Augenblick historisch exakt festgehalten. Da wird nicht geschönt und freundlich verallgemeinert. Da sieht der Leser dank der Evidentia, der genauen erzählerischen Veranschaulichungskunst, die uns zu Zeitzeugen von Triumphen und mehr noch von Qual, Macht und Elend machen, das Kreuz vor Augen, an dem der Jude aufgehängt wurde, ein gemarterter, um Erbarmen flehender Mensch, in seiner letzten Einsamkeit ein Preisgegebener, der sich anders als vermeintlich unfehlbare Päpste geirrt hat. Ihr werdet die Apokalypse erleben, vor eurem Tod das Problem danach. Erwartung heute, denke ich, neustestamentlich gelöst. Christus in seiner zeichensetzenden Unverwechselbarkeit aufleuchten zu lassen. Gespiegelt im Zeugnis verlässlicher Frauen und Männer um ihn herum. Diese Aufgabe hat ein Katholik in Zwiesprache mit Ferdinand Christian Bauer oder Ernst Käsemann in Tübingen angepackt. Ein Ökumeniker, dem es zuerst und zuletzt um jene Religion Christi zu tun ist, die nach Lessing keineswegs mit christlicher Religion identifiziert werden darf. So wenig fügen wir auf Kierkegaard blicken hinzu, wie das politisch sanktionierte, im Dogma erstarrte Christentum mit einer Christenheit in einem Atemzug zu nennen ist, die sich durch den lebendigen Geist, das Charisma der ersten Stunden, geprägt sieht. Je länger ich mich in den letzten Monaten und Wochen in Hans Küngs Schriften vertiefte, desto deutlicher ist mir geworden, dass hier Fragen aufgeworfen werden, die statt eine rasche Antwort zu finden, im Sinne des kafkaschen Axioms unter deinen steigenden Füßen wachsen die Treppen aufwärts, immer neue Fragen entfachen. Fragen und Probleme, für deren Präzisierung jenermann steht, der ein Leben lang Anwalt der rechten, weil einzig humanen Sache geblieben ist. Der Sache der Mühseligen und Beleidigten, der Schwachen und Benachteiligten, der Sache der Ausgeschlossenen, der von der Machtkirche im Aufstand gegen das Versöhnungsgebot ihres Herrn an Leib und Seele Gefolterten, der Hexen, Heretiker im wörtlichen und übertragenen Sinn, der Sache all derer im Dunkel, zu denen bis in unsere Tage nicht zuletzt die Frauen gehören, die ein Mann in Rom noch 1988 im apostolischen Schreiben Mulieris Dignitatem mit dem Satz in die Schranken verwies: Wenn Christus nur Männer als Apostel berief, verhielt er sich auf gänzlich freie Weise und nach eigenem Recht. Wahrlich, es ist an der Zeit, zeigt in solcher Lage Hans Küng, dass die Kirchen endlich Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit will heißen, jene Gleichberechtigung unter allen Menschen praktiziert, deren Einklagen es ihr ermöglicht, den anderen Weltreligionen Partnerin zu sein, vielleicht sogar imstande, ihnen im Sinn von Kants These über die Emanzipation der Philosophie aus dem Ungeist einer verstockten Theologie die Fackel voranzutragen und nicht die Schleppe hinterher. Streit der Fakultät. Alle sind eingeladen, niemand ausgeschlossen. Hat die Humanität verbürgerte Zentralthese der Religionen zu lauten. Wenn man mit Hans Küng auf den bis heute nicht eingelösten Paragraphen 34 der französischen Revolutionsverfassung von 1793 blickt, die Gesamtgesellschaft ist unterdrückt, wenn auch nur ein einziges ihrer Glieder unterdrückt ist. Jedes einzelne Glied ist unterdrückt, wenn die Gesamtgesellschaft unterdrückt ist. Zwei Sätze gerichtet an die Welt, in der Menschenrechte gelten sollten, und an eine wahrhaft demokratische Kirche. Zwei Sätze, die vor bald einem halben Jahrhundert 1948 in Tübingen Bedeutung gewannen, als in den Kreisen der Studentengemeinden leidenschaftlich Karl Barths Schrift Christengemeinde und Bürgergemeinde diskutiert wurde. Ein Libellum, in dem es Hans Küngs Zentralthese antizipierend heißt: In der Christengemeinde wird in der Nachfolge Christi nicht geherrscht, sondern gedient. Sie kann darum auch als Bürgergemeinde alles herrschen, das als solches nicht dienen ist, nur als Krankheits- und nie und nimmer als Normalzustand anerkennen. Bismarck, um von Hitler gar nicht zu reden, war trotz des Losungsbüchleins auf seinem Nachttisch darum kein vorbildlicher Staatsmann. weil er den Staat grundsätzlich von oben nach unten, weil er sein Werk auf die Macht an sich aufbauen wollte. Das sind noch einmal Sätze, wie die später auch Hans Küng formuliert hat. Barths These, nur bei radikaler Blickwendung von oben nach unten, aus den Himmeln in den Staub, dorthin, wo die Opfer leiden, die nicht länger Opfer sein dürfen, würde die Welt gewiss nicht als Gleichung, wohl aber als Gleichnis des Reiches Gottes Humanität und Würde gewinnen. Barths These könnte für das Buch Christ sein und für das Projekt Weltethos ohnehin als Motto und Leitmotiv dienen. Im Sinne eines Mannes, der im Laufe seines Lebens immer politischer wurde. Wie sehr das zeigt, scheinbar marginal, in Wahrheit von hoher Signifikanz für das Gesamtwerk, die Interpretation des Wagnerschen Parsifal als eines Dramas, an dessen Ende, so Hans Küng, die Überwindung der brutalen Mönchs- und Männerwelt im Zeichen von Liebe, Mitleid und verantwortlicher, dem anderen zugewandter Tätigkeit steht. Der Praxis Pietatis in der Weise des Lessingschen Nathan. Sie haben es so inszeniert, verehrter und lieber Wolfgang Wagner. Ob es Ihrem Großvater so genehm ist, das weiß ich nicht. Aber wenn einer nicht ins Museum und ins Mausoleum gehört, dann gerade er. Da bedarf es, lieber Freund, keines Verweises auf die Postmoderne. Da will die Aufklärung als unvollendetes Projekt verstanden sein. Ein Projekt, das, so Jürgen Mittelstraß, eben nicht im Sinne Horkheimers und Adornos mit ihrer Selbstentfaltung in Zweckrationalität und Optimierungsstrategien identifiziert werden kann. Eine Aufklärung, also die Aufklärung verhindert. Wer das Unabgegoltene des Großen, allen Fundamentalismen Paroli bietenden Zeitalters der Emanzipation ins Blickfeld rücken möchte, hat vielmehr zu bedenken, dass Kant sehr bewusste, warum er zwischen Vernunft, die für ihn Pascal Einheit von Raison und Cœur war, und Verstand unterschied. Und dass Lessing in der Erziehung des Menschengeschlechts ausgerechnet die Religion als Element des Fortschritts ins Recht gesetzt hat. Kein Hemmnis, sondern ein Movens auf dem Wege zu allgemeiner Befreiung des Menschen in einer Zeit, da sich Offenbarung und Vernunft, göttliche Vorsehung und menschliches Mittun bei der Realisierung jenes großen Bauplans miteinander verbänden, den der Jude Nathan in einer Szene, die exemplarisch und unüberbietbar zeigt, was Aufklärung ist, beim Gespräch mit dem Klosterbruder beschwört. Nach dem Holocaust, dem er seine 7 Söhne hingeben musste, und nach der Rettung einer einzigen, des Christenmädchens Rächer. Nathan, Nathan, so der Klosterbruder, ihr seid ein Christ, ein besserer Christ war nie. Darauf Nathan, wohl uns, denn was mich euch zu Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Aber lasst uns länger nicht einander nur erweichen. Hier braucht's Tat. Das nenne ich mir ein, die Scholastik der Paradigmen überwindenden Vorschein des Projekt Weltethos im 18. Jahrhundert. Literatur ist von der Musik ganz zu schweigen, dies Hans Küng zu nachträglicher Beherzigung, nun einmal nicht auf einen paradigmatischen Mainstream fixiert. Sie nimmt vielmehr vorweg, was oft genug ist, Jahrhunderte später Realität wird. Ist ihrer Zeit voraus und sorgt zugleich dafür, dass das scheinbar Überholte niemals vergeht. Ist also mit einem Begriff wie Postmoderne schon deshalb nicht fassbar, weil vor ihr in glücklichen, freilich allzu seltenen Augenblicken alles Prä und Post bedeutungslos wird. Man sieht, ganz so nahtlos wollen wir die Domänen des Laudandus und seines Laudators denn doch nicht ineinander übergehen lassen. Wir werden auch für dahin voneinander zu lernen haben, nicht wahr, Herr Kuschel, auf dem Grenzrhein von Theologie und Literatur. Die Homiletik im weitesten Sinn nicht zu vergessen, deren Reglement Hans Küng nachzulesen in den Leitlinien einer zeitgemäßen Theologie als eine auf Verbindlichkeit, wissenschaftliche Interdisziplinarität, dialogisches Miteinander, ökumenische Gesinnung und auf Praxisbezogenheit abzielende Disziplin analysiert hat. Und man schaue sich in seinen über die Kontinente verstreuten Auditorien um, eine höchst wirksame dazu, geprägt von Charisma, Gelehrsamkeit und narrativem Witz im Sinn der Aufklärung. Studierte und Unstudierte in gleicher Weise belehrend, hat Hans Küng ein Kunststück fertiggebracht, das selbst Schiller, und der weiß Gott, beherrschte perfekt wie kaum ein anderer, mit Ausnahme Luthers und Lessings natürlich, die Kunst der zu Herzen gehenden Rede, ein Kunststück, das selbst Schiller dröhnend beklatscht hätte, wäre er im Tübinger Hörsaal Hans Küngs am Montagabend begegnet. Ich hörte Herdern predigen, heißt es in einem Brief vom 12. August 1787 an Gottfried Körner. Der Text war der ungerechte Haushälter, den er mit sehr viel Verstand und Feinheit auseinandersetzte. Die ganze Predigt glich einem Diskurs, den ein Mensch allein führt, äußerst plan, volksmäßig, natürlich, weniger eine Rede als ein vernünftiges Gespräch. Ein Satz aus der angewandten Philosophie, angewandt auf Lehren, die man ebenso gut in einer Moschee oder einer Synagoge als in einer christlichen Kirche erwarten könnte. Er fühlt sich als einen überlegenen Kopf von lauter untergeordneten Geschöpfen umgeben. Herr, das Predigt hat mir darum besser als jede andere, die ich in meinem Leben zu hören bekommen habe, gefallen. Aber ich muss aufrichtig gestehen, dass mir überhaupt keine Predigt gefällt. Das Publikum ist viel zu bunt und zu ungleich, als dass seine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben könnte. Und er darf den schwächlichen Teil nicht ignorieren wie der Schriftsteller. Was kommt also heraus? Entweder er gibt den gebildeten Alltagswahrheiten zu hören, oder er muss diesen verwirren, um den ersten zu unterhalten. Eine Predigt ist für den gemeinen Mann, der Mann von Geist, der das Wort spricht, ist ein beschränkter Kopf, ein Phantast oder ein Heuchler. So weit vor 200 Jahren unser schwäbischer Schiller nach dem Besuch einer Predigt. Hätte er in unseren Tagen gelebt und wäre Hans Küng dem Meister des Studium Generale gefolgt, sein Urteil, ich bin dessen sicher, wäre anders ausgefallen. Bei Gott, der Kerl beweist mir, dass wenn einer nur die rechte Sache mit der rechten Sprache vorträgt, es am Ende doch möglich ist, ein geistliches Wort zu formulieren, das wäre nicht jedermann, so doch die Besten aus allen Kreisen, nicht nur der Abrahamsreligion überzeugt. Und eben dies ist in 35-jähriger Arbeit, 72 Semester, einem Mann gelungen, dem einst ein Philosoph, Josef Möller, bedeutete, dass er der Richtige am rechten Platz sei. Und das nochmals war dann ja auch, ist es geblieben und wird es auch in Zukunft sein. Dank an Hans Küng, der dafür sorgte, dass man uns Tübinger ein wenig beneidet in aller Welt und im Pantheon der Literatur, wo Schiller und Herder einander in zwieträchtiger Eintracht umarmen und auf uns herunterschauen, tut man's erst recht. Womit dann die Geschichte vom Lehrer und Redner Hans Küng, dem jungen Fundamentaltheologen und dem Meister Commissione Ökumenica, an ihr Ziel gekommen ist. Eine Geschichte, die vor einem Dritteljahrhundert im Zimmer 38 der Tübinger Neuen Aula begann und heute auf ihrem Höhepunkt ausklingt, die Arbeit aber geht weiter. Vielen Dank.
Sehr verehrter Herr Rektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man so viel Lob zu hören bekommt, so kämpft man als Theologe, der sich ja nach Paulus nicht rühmen soll, außer im Herrn, mit gemischten Gefühlen. Ich drücke es aus mit den Worten eines oberschwäbischen Pfarrers: Herr, vergib ihnen, dass sie so maßlos übertreiben. Aber vergib auch mir, dass ich so viel Gefallen daran finde. Ja, ich will es gar nicht verheimlichen, Walter Jens und ich finden Gefallen an dieser silbernen Medaille. Aber erlauben Sie mir, lieber Herr Rektor, dass ich, bevor ich Ihnen in unser beiden Namen danke, ein Wort ihm, Walter Jens, sage, der uns heute Abend als Rhetor von Fach und Charisma gezeigt hat, was eine große Rede ist, eine Rede von sprachlicher Brillanz, sprühendem Humor, profunder Gelehrsamkeit und menschlicher Überzeugungskraft. Walter Jens war darüber hinaus mein Weggenosse durch Freude und Leid und hat sich zugleich in der Nachfolge des großen Lessing als wahrer Liebhaber der Theologie erwiesen, der keine Mühe scheute, um tausende von Seiten meiner Theologie nicht nur zu lesen, sondern auch zu verarbeiten und, wie Sie gemerkt haben, auf seine ganz eigene Weise zu präsentieren. Ein Gespräch mit mir, das, so hoffe ich, noch viele, viele Jahre hier in Tübingen weitergehen möge. Als einer, dem man allzu oft sein Zerrbild entgegengehalten hat, weiß ich es vielleicht mehr als andere zu schätzen, wenn da einer mit Herz und Verstand daran gegangen ist, das herauszuarbeiten, was das wahre Bild ist von Theologie und Person. Um es in einem Wort zu sagen, ich fühle mich, lieber Walter, von dir verstanden, ganz. Und dafür danke ich dir. Und wenn ich heute Abend, meine Damen und Herren, eines noch mehr bedauere als sonst schon, dann eben dieses, dass unser Institut für ökumenische Forschung, das in seiner Unabhängigkeit so viel Ungewöhnliches, aber eben doch eines nicht leisten konnte. Dir, dem Übersetzer des Neuen Testaments, dem Analytiker der Sprache Luthers, dem geisterfüllten Redner und Schriftsteller, den Doktor Theologiae honoris causa zu verleihen. Da kann ich nur sagen, videant consules. Aber ein nicht geringer Trost ist es für uns jetzt beide Emeriti, dass wir zusammen auf dem Grenzgebiet von Theologie und Literatur einen Doktor heranzuziehen vermochten, der unterdessen vom Schüler nicht nur zum Lehrer, sondern auch zu einem Meister seines Faches herangereift ist, Karl Josef Kuschel, der hier am selben Lehrpult vor einer Woche eine systematische Interpretation meiner Theologie vom Zentrum ausgehend, den Radius auf immer weitere Themenkreise ausdehnend, eine Rede gehalten hat, eine Interpretation gegeben hat, die du selber, Walter, anschließend am Telefon mir sagt es, es war doch magistral. Mit ihm verbinden mich über 20 Jahre der Zusammenarbeit. Ich konnte ihm das letzte Mal nicht danken hier. Ich hole es nach. Er ist loyal zu mir gestanden, wie einige von denen, die hier sind aus unserem Institut, auch in schwierigster Zeit. Auf ihn trifft ebenso wie auf Walter Jens der mir kostbare Satz zu: Amicus certus, in re incerta cernitur. Ein sicherer Freund erweist sich in unsicherer Sache. Mein ganz herzlicher Dank deshalb auch an Karl-Josef Kuschel, der hier als Professor für die Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs vor illustrer Versammlung eine glänzende Antrittsrede gehalten hat. Wer aber vor 8 Tagen noch gemeint haben sollte, der Appell meiner Schüler Karl-Josef Kuschel und Hermann Hering, wo ist er denn? Er ist extra von Nijmegen hierher gekommen, dort. Wer gemeint haben könnte, dieser Appell meiner beiden Schüler zugunsten meiner Rehabilitation in der großen Arbeitsbuch und eben vor 8 Tagen wieder, sei ein einsamer Ruf in einer theologischen Wüste gewesen, ist heute Abend, ich freue mich darüber, eines Besseren belehrt worden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Kollege Nier, aus dem Dekan und der ganzen katholisch-theologischen Fakultät für diese mir wichtige Erklärung. Sie wird, davon bin ich überzeugt, im nahen Rottenburg, im deutschen Episkopat und sogar im Schatten des Cupolone di San Pietro aufmerksam zur Kenntnis genommen werden. Eine Erklärung, die jedenfalls das Verhältnis zwischen mir und meiner alten Fakultät nach 16 Jahren wieder in Ordnung bringt. Nun von der Fakultät zur Universität. Wir beide, Walter Jens und ich, danken Ihnen, lieber Herr Rektor und dem Senat der Universität, hier gut vertreten, sehr herzlich für diese Auszeichnung. Sie bedeutet für uns beide eine bleibende Erinnerung an die langen und aufs Ganze gesehen doch sehr glücklichen Jahrzehnte an dieser schwäbischen Universität, wo wir beide, der Protestant und Literat aus Hamburg, wie der Katholik und Theologe aus der Schweiz, eine wirkliche Heimat gefunden haben, die das verstehen auch meine hier anwesenden Verwandten und Freunde aus der Schweiz, doch meine zweite Heimat bleiben wird. Eine Erinnerung ist diese Medaille natürlich auch an unsere gemeinsame Arbeit im Studium Generale und an die vielen großen Stunden hier in diesem Saal und drüben in dem in Restauration befindlichen Festsaal, die immer unsere gemeinsamen Stunden bleiben werden. Aber wenn ich nun wieder persönlich werden darf, so verdanke ich, lieber Herr Rektor der Universität, sehr viel mehr als Sie mir, dass ich in den 3,5 Jahrzehnten von 4 finsteren Monaten abgesehen doch nie die ernsthafte Versuchung verspürte, meine Wissenschaft definitiv anderswo in der Welt zu treiben, hängt zusammen mit der humanen Lebensqualität in dieser kleinen, großen Universitätsstadt auf den 7 Hügeln. Die hervorragenden Forschungsmöglichkeiten, unser Institut für ökumenische Forschung, aber auch die 1000-fach in Anspruch genommene, einzigartige Universitätsbibliothek, schließlich auch die aufs Ganze gesehen höchst hilfreiche, akademische Verwaltung, von den Bitellen angefangen über den sogenannten Mittelbau bis hinauf zum Kanzler. Das alles hat mir durch all die Jahrzehnte sehr viel geholfen. Und Sie, lieber Herr Kanzler Sandberger, wissen auch besser als andere, dass mein Dank auch ganz besonders unserem langjährigen Universitätspräsidenten Adolf Theiss gilt. Er war es nämlich, der in schwierigster Zeit mich und meine Kollegen im Institut nicht fallen ließ, sondern konstruktive Lösungen ermöglichte. Ihnen allen danke ich von Herzen für die Unterstützung durch all die Jahre. Ja, meine Damen und Herren, was eine Universität taugt, das hängt nicht in erster Linie an den Gebäuden, sondern an den Professoren. Und gerade von Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, habe ich, und viele Gesichter sehe ich jetzt vor mir, unendlich viel empfangen. Und ich würde gar nicht fertig, wenn ich beginnen wollte, einzelne Kollegen aus fast allen Fakultäten auch nur zu benennen. Im eben fertiggestellten Abschlussbericht unseres Instituts über 3 Jahrzehnte ökumenischer Forschung und Lehre habe ich gezählt, dass wir durch all die Jahre in gelebter Interdisziplinarität mit über, Sie können das auch nicht ahnen, ich war eigentlich auch völlig überrascht, wie vielen wir zusammengearbeitet haben, mit 167 Kollegen und Kolleginnen, die bei uns als Referenten, Mitdisputanten gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt haben. Nicht die geringsten hier auch im Studium Generale, aber auch sehr viele andere. Ich möchte am liebsten einem jeden, einer jeden einzeln dafür danken und tue das in jedem Fall mit der Zusendung dieses Rechenschaftsberichts, wo alle unsere Veranstaltungen mit Namen, ich hoffe, dass ich keinen einzigen vergessen habe, aufgezeichnet sind. Aber was wäre eine Universität ohne Studenten? Was mich im Geist jung gehalten hat, sind sicher die immer wieder neuen Generationen von Studierenden, die mich mit ihren Fragen, Problemen, Anregungen immer wieder neu fruchtbar provoziert haben. Vor allem die vielen, die im Laufe der Jahre durch meine Seminarien gegangen sind. Am allermeisten aber diejenigen, die mit mir im Arbeitskreis unseres Instituts intensiv und engagiert mitgearbeitet haben, was in dieser Form nun freilich ein Ende hat. Ja, da haben mich nun manche Jüngere und Ältere nach diesen Abschiedsvorlesungen über Themen eines Lebens angesprochen. Es sei doch gar nicht denkbar, dass ich nicht mehr regelmäßig, zumindest im Studium Generale, auftrete. Und das gilt ja für uns beide. Aber um Ihnen dieses, meine Damen und Herren, begreiflich zu machen, möchte ich Sie an einen um die Hälfte Jüngeren erinnern, von dem ich in diesen Tagen gelesen habe, gerade die letzte Woche, dass er am 17. März, also 2 Tage vor meinem 68. Geburtstag, auch aufhört mit seiner Tätigkeit. Diese hat auf etwas andere Weise mit dem Himmel und dem Gottvertrauen zu tun. Es ist, raten Sie mal, der große Skispringer Jens Weißflog. mit dessen Gefühlen ich mich ganz identifizieren kann, wenn er sagt, ich genieße jetzt noch das Fliegen, dann freue ich mich aber auf den 17. März, weil ich dann endlich etwas anderes als Skispringen machen kann. Nun habe ich freilich nicht die Absicht, wie dieser Sportsmann ein Apartment-Hotel in idyllischer Gegend in der Schweiz oder anderswo zu eröffnen. Und Allotria, wörtlich übersetzt, etwas anderes als Theologie zu treiben. Tübingen und der Theologie bleibe ich treu. Zwar hat mir zwar hat mir ein penetrant atheistischer Satiriker, das ist ja heutzutage eine Rarität, in einem Berliner Provinzblatt, in unserem Lokalblatt zitiert, geraten, ich möge doch, statt die Welt zu missionieren, in einem dieser wunderbaren Rentnerparadiese auf Mallorca, in Castel Gandolfo, in der Schweiz oder sogar in Tübinger Höhenlagen, wo sowieso die halbe Stadt im Vorruhestand sei. Ich möge also da endlich ein bisschen ausspannen und das Weltethos im Rotwein finden. Aber damit dieser seltsame Laudato der Taz nicht wieder einmal für die Katz geschrieben hat und damit ich auch ein gutes Beispiel gebe für das, was ich dem neuen Rektor zum Amtsantritt ans Herz gelegt habe, es mögen doch wieder mehr die menschlichen Beziehungen, wie in den 60er Jahren, als ich herkam, zwischen den Mitgliedern des Lehrkörpers und zwischen Lehrenden und Studierenden gepflegt werden. Und so lade ich jetzt Sie alle, und zwar ausnahmslos alle hier in diesem Saal und die vielen unten im Hörsaal, wo es übertragen wird, ein. Im Foyer sind zur Vermeidung von Verkehrsstaus 4 verschiedene Tische aufgestellt. Ich lade Sie ein zu Rotwein, wie gewünscht, aber auch Weißwein und schwäbischen Brezeln. Ich wünsche Walter Jens und mir und Ihnen allen noch einen fröhlichen Ausklang. Applaus